überschreitest, du kannst wohl, schreibe gleichzeitig.
Ja, und dann kann ich mich noch daran erinnern, dass eine Mahnwache stattfinden sollte. Ich glaube, die sollte Freitag vor Pfingsten beginnen, über Pfingsten hinaus. Und dann bin ich den Freitagabend nach Hause gefahren und bin irgendwie über die Licher Straße gefahren. Und da sah ich das Auto von unserem Präsidenten da stehen und habe mir noch gedacht, was macht der denn da? Und als ich zu Hause ankam, da rief mich unser Kanzler an und erzählte mir, dass das Feld zerstört worden ist an dem Nachmittag. Es hätte wohl in der Überwachung irgendwie auch eine Lücke gegeben und das sei genutzt worden von den Versuchsgegnern, das zu befreien. Mehr kann ich dazu, also zu den Vorfällen selbst, zur Feldbefreiung sagen. Ich war dann nach Pfingsten, glaube ich, auch im Urlaub gewesen, ein, zwei Tage, sodass mein Kollege das bearbeitet hatte. Und die Anzeige ist, was ich jetzt auch den Akten nochmal entnommen habe, das war ein Vordruck von der Polizei und die ist vom Kanzler unterschrieben worden.
Wie hieß der Kanzler damals?
Herr Breitbart, das ist der jetzige Kanzler.
Sie hatten sich gegenüber der Polizei auch was gehört, dass eingetreten Schaden ist. Ja. Wissen Sie noch, was Sie da beschrieben haben?
Ja, ich habe es mir heute dann auch nochmal im Hinblick auf den Prozess hier angeguckt. Wir hatten grob geschätzt und großzügig geschätzt. Das habe ich natürlich auch nicht alleine gemacht, weil da fehlen mir die Sachkenntnisse. Das habe ich mit in Rücksprache mit den Wissenschaftlern, die habe ich gefragt und um Stellungnahme gebeten. Und da wurde die Zahl von 20.000 genannt für die Pflanzen, die in einem sehr aufwendigen Verfahren in den USA hergestellt worden sind, in molekularbiologischen Verfahren. Dass, wenn man dieser Herstellungsprozess hätte einen Wert von 20.000 Euro und 35.000 Euro ist ein Teil dieses zerstörten Versuches, wenn man die Gesamtsumme von 352.000 Euro sieht, die das Projekt über vier Jahre gefördert hat.
Wie hoch war der Förderbetrag?
352.000 Euro. Und 800 bis 900 Euro war die Beschädigung des Zauns. Das sind ja immer die geringsten Kosten. Es ist immer schwer, im wissenschaftlichen Bereich Schäden überhaupt zu bemessen, weil das sind ja oft der materielle Schaden ist oftmals gar nicht so groß, sondern es sind oft die wissenschaftlichen Erfolge, die da dranhängen, die Diplomarbeiten oder Masterarbeiten, die von Studierenden geschrieben werden, die in dem Projekt mitarbeiten. Da weiß man ja nie, was wäre draus geworden, wenn wäre das zum Beispiel mal ein Nobelpreisträger oder sonst irgendwas geworden. Das lässt sich ja alles schwer schätzen.
Wie viele Diplom- und Masterarbeiten liegen denn?
Also nach dem, was mir Herr Kobel gesagt hat, glaube ich zwei.
Je zwei Diplom- und Masterarbeit oder eine Diplom?
Nee, zwei Master. Ich glaube, das, was ich geschrieben habe. Also ich meine, ich hätte zwei Masterarbeiten geschrieben.
Zwei Masterarbeiten?
Ja.
Nur, dass ich jetzt die Schadensbestandteile verstehe. Also 20.000 Euro für die Pflanzen. Mhm. Ja. Es waren aber, nach dem, was wir bisher wissen, nicht alle Pflanzen zerstört worden.
Nein, 20%.
20%.
Ja.
Und diese 20.000 Euro sind dann die Kosten für 20%.
Genau. Also so ist es mir von den Wissenschaftlern gesagt worden.
Und diese 35.000 Euro als Teil des zerstörten Versuches 10% des Gesamtförderbetrages. Mhm. Das ist. Ist das ein Prozentsatz, den Sie angenommen haben, oder wie auf geschätzten Daumen? Oder können wir das belegen, dass alle exakt 10% sind?
Ich
hätte
nicht sagen, wir haben versucht, das ein Stück weit herzuleiten.
Ja.
Und der Versuch, oder die 352.000 Euro sind ja über vier Jahre dann auch angelegt. Und es ging wohl, es ging darum, zwei Fragestellungen wissenschaftlicher Art zu untersuchen. Und die eine Fragestellung, die kann jetzt aufgrund der Zerstörung nicht mehr weiter verfolgt werden. Aber da kann ich jetzt im Detail nichts zu sagen. Für das Geld sind das Personal eingestellt worden und wenn man dann sieht, was dann mal rausbekommt, dann hat man keine Gegenleistung dafür.
Hat man Ihnen diese Zahlen zugeliefert oder haben Sie die Zahlen selber ermittelt?
Die hat man mir zugeliefert. Die haben wir, ich glaube, mit Herrn Kogel telefoniert.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Der Herr Kogel sollte, hat es ein Polizeibeamter ausgesagt, etwas von 400.000 bis 500.000 Euro Schaden gesagt haben gegenüber der Polizei.
Mir hat er diese Zahlen genannt. Das war möglicherweise, ich kann es mir nur so erklären, dass Wissenschaftler oft ja auch den ideellen Schaden, der entstanden ist, dass sie den auch berücksichtigen.
Weil die ideelle Schaden sich ja gerade darin auszeichnet, dass er nicht in einem Druck betrachtet werden kann.
Genau.
Das ist nur bei der Sterbefestsetzung im Zielbereich.
Genau.
Sie sagten zu der Schadenshöhe, die sei grob und großzügig geschätzt worden. Mhm. Großzügig in welchem Sinne? Großzügig groß oder großzügig klein?
Also eben weil man das sehr schwer schätzen kann. Denke ich mal, haben wir, ja, also das eher Pi mal Daumen, eher so ist es gemeint, dass die Schätzung, dass es eine Schätzung war, um die nicht konkret festgelegt wurde, was man auch nicht kann.
Okay. Hat man Ihnen einen Rahmen genannt? Einen Rahmen, wo man sagen kann, materieller Schaden mindestens?
Nein.
Und maximal? Oder sonst man eine Schadenuntergrenze genannt, weil ich muss Folgendes sehen, ja. Es macht schon einen Unterschied, ob ich einen Sachschaden anrichte von, ich sag mal, 5,50 Euro, ja, oder 55.000 Euro oder 1,5 Millionen Euro. Mhm. Ja. Und ich habe die dankbare Aufgabe, irgendwann möglicherweise eine Aussage verbindlich dazu treffen zu müssen, wie hoch ein Schaden tatsächlich mindestens entstanden ist. Mhm. Ja. Und von daher bin ich in einer nicht ganz einfachen Situation, nämlich grobe Schätzungen, da Pi mal Daumen unter Einschluss ideeller Werte zugeliefert bekommen, ohne jetzt exakte Zahlen zu verlangen. Mhm.
Also es waren Schätzungen gewesen. Insbesondere diese 20.000, dieses aufwendige Herstellungsverfahren der Pflanzen in den USA.
Und das kann ich nachvollziehen, diese Produktionskosten, da kriegt man eine Rechnung, da steht irgendwas drin.
Und ja, wobei die Pflanzen, die hat die Universität nicht gekauft, sondern die hat die USA, also in den USA werden hergestellt und es gibt eine Zusammenarbeit zwischen der Universität Gießen und ich glaube, es ist die Washington State University, das kann Herr Lang aber sicherlich nochmal genauer erklären. Und im Rahmen dieser Kooperation sind diese Pflanzen zur Verfügung gestellt worden. Und die Herstellung erfolgt dort in den USA.
Gibt es eine Sachschadensversicherung für derartige Fälle?
Nein. Das Land arbeitet nach dem Selbstversicherungsprinzip. Das heißt, es muss für seine eigenen Schäden selbst aufkommen. Ich nehme an, das ist bei Gerichten ähnlich. Also wir haben keine Gebäudeversicherung, wir haben keine Fahrzeugversicherung. Das ist beim Land so, dass das nach dem Selbstversicherungsprinzip geht.
Also noch eine Frage dazu, bitte. Die Uni hat ja, denke ich, im Jahr 2006 auch ein Budget gehabt.
Bitte?
Die Uni hat ja im Jahr 2006, denke ich, auch ein Budget gehabt.
Ja.
So, wenn Sie jetzt sagen, Selbstversicherungsprinzip, bedeutet das, dass die Uni den entstandenen materiellen Schaden aus ihrem Budget ausgleichen musste, oder konnte sie diesen Schaden an eine Landesstelle weiterreichen, die dann das Budget entsprechend
Nee, das war ja ein Drittmittelprojekt. Das ist ja nicht aus dem Landesbudget finanziert worden, das Projekt, sondern das war ja eine Förderung des Bundes im Rahmen der Biosicherheitsforschung. Und da hat Professor Kobel als Versuchsleiter einen Antrag gestellt und dieser Antrag ist bewilligt worden.
Ja.
Und im Rahmen und diese Bewilligungssumme waren die 352.000 Euro gewesen. Ja.
Förderung des Bundes, sagen Sie, das heißt also, eine Bundesinstitution hat diesen Versuch gefördert?
Mhm.
Wir sind noch was
BVL, Bundesanstalt für, muss ich nachgucken.
Ja. Verbraucherschutz
und Lebensmittelsicherheit. Ja.
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit.
Ja, genau.
Fördern nicht.
Gab es Zuschüsse seitens privater Dritter?
Nein, also meines Wissens nicht, muss ich vorsichtig sein, meines Wissens nicht. Aber das ist nicht üblich bei der anderen Projekte.
Bei privater Dritter sind das eigentlich persönliche oder juristische Personen?
Hm?
Sie sagen, es war so eine rund um die Uhr vor Ort Bewachung organisiert worden, schon vor dem 2.6. oder erst danach?
Also die Bewachung war so, dass seitens des Institutes sichergestellt war, dass tagsüber jemand da war und dass dann, ich glaube, ab 18 Uhr dann ein Wachdienst, mit dem die Universität zusammenarbeitet, dann dort die Bewachung übernommen hat, bis am anderen Morgen 6 oder 7 Uhr. Und wie lange das war, das kann ich jetzt nicht sagen. Also,
ja, konkret gefragt, war dieser Wachdienst erst nach dem 6. besorgt worden oder war der schon vorher tätig?
Der war vorher tätig.
Dann haben Sie noch etwas gesagt, von Studenten, die da eingesetzt worden seien. Das soll es eine Videoüberwachung gegeben haben.
Mhm.
Wissen Sie, was das für eine war?
Es ist seitens des Instituts eine Kamera installiert worden, die die dortigen Vorgänge auch aufzeichnen soll, um sie dann eher nachvollziehen zu können. Jetzt muss ich aber gerade überlegen, ob das 2006 schon so war. Ich meine ja, ich bin mir aber nicht ganz sicher.
Hat man darauf hingewiesen? Gab es Hinweisschilder, dieser Bereich für Video gemacht?
Nein, meines Wissens nicht. Sie haben eben gesagt, das habe ich nicht ganz mitbekommen, Fachausdruck hier, es war eine Förderung des Bundes im Rahmen der
Biosicherheitsforschung.
Biosicherheitsforschung. Mhm. Dieses Projekt war auf 4 Jahre angelegt?
Ja.
Und wie lange war das?
2006 war das erste Jahr. Oh.
Ich muss jetzt nochmal zurückkommen auf Ihr Schreiben. Ich habe unterzeichnet vom 7.09.06 Band 53, Band 1 der Akte, dass Sie alle Herrn Schöller gerichtet haben. Sprechen Sie von, Moment, des Weiteren haben die zerstörten Pflanzen, Klammer auf, 20% der Gesamt. Fläche, Klammer zu, ein Wert von 20.000 Euro bei großzügiger Schätzung. Jetzt hat ja eben schon der Herr Vorsitzende gefragt, großzügig. Gilt das also auch für diesen Satz? Weil ich würde zunächst mal unter großzügig verstehen, es ist eine nach oben vorgenommene Schätzung. Mhm. Ist denn so?
Das ist jetzt schon 2 Jahre her.
Ja, das ist wichtig.
Ja, also möglicherweise stellt es die Obergrenze.
Also mit diesem zusammen haben Sie ja.
Genau, wir haben telefoniert, nachdem das Schreiben kam. Wir hatten ja keine Rechnung, das hat ja das Ganze erschwert. Also, ja. Ne? In der Nacht meinen Sie jetzt, oder?
Nee, am Tag.
Am Tag. Sie haben
gesagt, am Tag war es gestellt, also so hatte ich es mir notiert, sichergestellt durch eine Person.
Na, das ist ja.
Dass am Tag jemand da war.
Das ist ja an dem Versuchsfeld, da ist ja auch, sind ja auch Gebäude und dort sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Herrn Professor Kogel.
Also man hat mal aus dem Fenster geguckt.
Genau, also da waren Leute da, die sich auch darum gekümmert haben und die auch geguckt haben, ein Auge drauf hatten, dass dort nichts passiert. Das Feld wird ja auch irgendwie bearbeitet, da werden Proben genommen, da ist ein Labor dabei, da sind Gewächshäuser dabei. Also okay. Das sind meines Wissens also drei Mitarbeiter bestimmt haben sie da.
Ich meine, das ganze Geschehen am 2.6. hat ja sicherlich für einige Aufregung gesorgt bei Ihnen.
Ja.
Vermute ich.
Ja, ja.
Auch. Wenn Personen am Tage den Auftrag hatten, auch mal aus dem Fenster zu schauen oder auch mal hinzugehen, ob die Grashelmchen noch stehen, oder nee, es war ja die erste. Insofern, hat jemand einen Blick bekommen, was da eigentlich passiert ist? Hat da hinterher mal jemand mit Ihnen geredet?
Ich kann da nur, wir haben es versucht irgendwie zu rekonstruieren. Es muss wohl irgendwie eine Panne schon auch gegeben haben.
Das bei Ihnen?
Ja, sowohl als auch bei der Polizei, oder die Polizei war auch vor Ort in der Zivilstreife, also so richtig aufklären, warum es dazu gekommen ist, konnten wir nicht mehr.
Aber jetzt nochmal konkret zu meiner Frage, wissen Sie, oder hat für Ihnen einmal jemand hinterher nach dem Geschehen darüber gesprochen, dass er gegebenenfalls Beobachtungen gemacht hat, des konkreten Tatgeschehens?
Nee. Also wenn, kann ich mich auch nicht daran erinnern. Also das ist ja im Fernsehen gewesen, von daher hat man ja da auch einiges gesehen. Aber das jetzt von uns konkret, also kann ich mich jetzt so nicht daran erinnern.
Gut, und dann nochmal einfach nur für mich zum aus Interesse heraus, die zwei Doktoranden. Waren ja welche, die in den Arbeiten geschrieben
haben? Ja, Master studieren.
Oder Master, ja, ganz genau. Was hat das konkret für Sie jetzt bedeutet?
Das kann ich nicht so sagen.
Das wissen Sie auch.
Nein.
Aber das könnte der
Herr. Das könnte Herr Kogel oder Herr Lange, die könnten das wissen.
Oh. Ich habe keine Ahnung.
Weiß der Herr Lange auch über die Beteiligung Schein?
Ja.
Von der Geschäftsführung.
Moment. Willst du anfangen?
Fangen wir mal. Wie anfangen magst du es denn noch?
Ja, ich hier habe nochmal eine Nachfrage zu den Fördergeldern. Die Schadenssummenberechnung besteht ja aus diesen 20.000 Euro und die 35.000 Euro, die an den 10% an der Gesamtsumme gemacht wurden. Und dann haben Sie gesagt, dass man das so eine Schätzung war, dass 10% irgendwie das so Gesamtprojekt ist. Irgendwie, bezieht sich auf den vierjährigen Zeitraum. Das heißt also, durch die Aktion in dem einen Jahr von den 4 Jahren sind 10% der Dinge für die ganzen 4 Jahre zerstört worden. Gut, jetzt ist die Frage, sind Fördermittel gestrichen worden?
Bisher noch nicht, das Projekt ist ja noch nicht abgewickelt.
Die Fördermittel sind für einen 4-jährigen Untersuchungszeitraum und es ist zu erwarten, dass Fördermittel gestrichen werden?
Ich kann nicht in die Zukunft gucken.
Nun, Sie haben in Ihre Berechnung des Schadens aber 35.000 Euro Schaden eingerechnet, die, wenn die Fördermittel gar nicht gestrichen werden, diese 35.000, ich Probleme habe, den Berechnungsmodus nachzuvollziehen.
Ja, das sind die 10%, es sind wohl 2 Ziele untersucht worden, so wie hier die Wissenschaftler gesagt haben, und dieses eine Ziel konnte aufgrund der Zerstörung jetzt nicht mehr weiterverfolgt werden, und so sind die 35.000 Euro zustande gekommen. Und zu dieser Fragestellung liegen keine Ergebnisse vor. Und ob das BVL uns irgendwie zur Rückzahlung auffordern wird, das wird man abwarten müssen, was nach diesen 4 Jahren dann vorliegt.
Wenn es das aber nicht täte, dann hätte man weniger Arbeit gehabt und kriegt genauso viel Geld.
Ja, aber das Personal ist ja eingestellt worden, um diese Fragestellung zu untersuchen. Und das Personal hat aufgrund der Zerstörung natürlich da jetzt auch keine Ergebnisse mehr rausfinden.
Richtig, wird. Aber wenn die Fördergelder nicht gestrichen werden, finde ich es etwas seltsam, wo die 35.000 Euro dann herkommen als Schadenssumme. Aber. Das Projekt war für 4 Jahre angelegt. Wissen Sie, wie viele Jahre auf der Fläche davon stattfinden sollten?
Nee, das weiß ich nicht.
Also Sie wissen nicht, wie oft auf der Fläche ausgesät werden sollte?
Nein.
Okay. Dann sprachen Sie von einer Panne bei der Überwachung, denn offensichtlich aus Ihrem Bericht sollte ja wohl gesichert sein, dass immer irgendein Institutsmitarbeiter auf der Fläche war. Haben Sie überhaupt überprüft, ob zu jenem Zeitpunkt, wo diese Aktion lief, jemand auf der Fläche war?
Nee, das betrachte ich auch nicht als meine Aufgabe, dass ich das persönlich überprüfen muss.
Nein, Sie müssen das nicht persönlich überprüfen, sondern ob Ihnen bekannt ist, ob das überprüft wurde.
Es war abgesprochen mit Herrn Professor Vogel, dass tagsüber von Institutsmitarbeitern jemand immer da ist, will es mal nicht Überwachung nennen, ja, sondern dass jemand immer vor Ort ist und dass von abends bis morgens dann der Wachdienst da ist.
Das habe ich verstanden. Ist dann geprüft worden, ob dieses von Seiten des Instituts auch tatsächlich so vollzogen wurde?
Ja, wir überprüfen eigentlich nicht unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Fachbereichen.
Naja, es wäre aber schon naheliegend gewesen, wenn es zu einem solchen Vorkommnis kommt, zu dem es eigentlich nicht kommen soll, wo man sich darauf vorbereitet hat und nun hat das irgendwie nicht geklappt, dass man mal darüber redet, wie konnte das passieren? Und dabei vielleicht festgestellt wurde, verdammt, der zuständig war, ist gerade sich Zigaretten holen gegangen oder weiß ich.
Meinen Sie jetzt vorher oder hinterher?
In dem Moment, wo das passierte, stelle ich die Frage, ist das überprüft worden, ob zu dem Zeitpunkt jemand auf dem Gelände war? Denn es sollte ja immer jemand auf dem Gelände sein. Sie wissen nicht, ob das überprüft wurde und ob jemand da war. Okay. Dass es eine Panne bei der Überwachung gab, oder wie auch immer. Im Jahr 2007, deshalb finde ich das auch nicht irrelevant, Kann es sein, dass sich das nochmal wiederholt hat? Dass es eine Panne bei der Überwachung gab?
Zu 2007 kann ich nichts sagen.
Da haben Sie, waren Sie an nichts beteiligt?
Doch. Aber da habe ich jetzt, das ist jetzt über ein Jahr her. Und ich dachte, 2007 ist jetzt überhaupt nicht Gegenstand des Verfahrens. Deshalb habe ich mich darauf nicht vorbereitet.
Nein, ist es auch nicht, weil man weiß ja nicht, wer das gemacht hat. Aber es könnte schon relevant sein, wenn diese Pannen mit einer gewissen Systematik auftreten, dass plötzlich immer Genfelder zerstört werden, obwohl das gar nicht geht. Deswegen finde ich die Frage schon ziemlich interessant. Sie wissen dazu nichts.
Zu 2007, da mit dieser Nachsicht, da habe ich mich jetzt nicht vorbereitet und da kann ich jetzt nichts zu sagen.
Sie können das
aber nicht. Aber ich gehe nicht davon aus, dass es systematische Pannen gab. Ich denke, selbst wenn es 2006 eine Panne gegeben hat, dann wird man sicherlich aus den Erfahrungen auch gelernt haben für 2007.
Also ich habe zu 2007 auch keine weiteren Erkenntnisse. Ich kenne nur die Presseinformationen oder die Presseberichte, wo der Herr Kogel sagt, es ist für ihn unerklärlich, wie das hat passieren können, wo ich mir denke, das riecht schon ein bisschen nach Panne.
Also zu 2007 muss ich da jetzt was sagen?
Das finde ich eine schwierige Interpretation, weil ich habe entsprechend meine Anträge dazu schon gestellt und es ist eigentlich schon klar, welcher Zusammenhang bestehen könnte, wenn es eben doch nicht nur zufällige... Nein.
Allein der später stattfand, ja.
Kann Hinweise darauf geben, wie die Verhältnisse an der Universität waren und ob diese Überwachung, wie sie so behauptet wurden, tatsächlich auch so stattfanden.
Sie hatte schon geäußert, dass Sie dazu nichts sehen, keine Ahnung.
Nee, das ist okay. Das habe ich auch nicht bezweifelt. Wenn sie das nicht beantworten kann, dann...
Aber das ist doch von ihr schon gekommen. Das heißt, schon...
Ja, jetzt habe ich mich gewehrt gegen die danach folgende Feststellung, dass ich das auch nicht fragen darf. Das ist schon ein Unterschied. Das finde ich nämlich doch, dass ich das sehr wohl kann. Können Sie sich erinnern, ob bei den vorbereitenden Gesprächen zu der Überwachung Personen dabei waren, die Kritik an dem Gen-Gerstenfeld geäußert haben?
Welche vorbereitenden Gespräche?
Sie haben erzählt, dass Sie zuständig waren, den Wachdienst zu organisieren, dass es dort schon bekannt war, dass es da Aktionen geben sollte, Pfingsten, und dass es da entsprechende Aufregung vorher gab und dies und jenes. Das klingt ein bisschen nicht nur nach Sachen, die Leute so in ihrem stillen Kämmerlein austragen, sondern auch darüber Gespräche stattfinden, vielleicht auch Besprechungen an der Uni oder so etwas. Und da hätte es sein können, dass Beteiligte durchaus äußern, dass sie dieses Gegenerstenfeld nicht gut finden.
Nee, das war überhaupt kein Thema in den Besprechungen.
Okay. Also es hat niemand, der in diesen ganzen Bewachungsvorbereitungsgesprächen, wie auch immer dabei war, geäußert, eine Kritik an dem Feld geäußert.
Darum ging es auch gar nicht.
Kann man ja trotzdem was zu sagen.
Nee, darum ging es nicht. Es ging darum, wie organisieren wir dort eine Bewachung, was können wir tun, wie verhalten wir uns.
Ja.
Aber es steht uns in der Verwaltung, wie wir das organisieren. Wir haben zwar alle unsere private Meinung, aber es steht uns nicht an, da jetzt irgendwelche wissenschaftlichen Versuche zu beurteilen.
Nein, aber es kann trotzdem passieren. Das schließe ich nicht aus. Es ist nicht lebensfremd, dass Menschen ihre eigene Meinung auch mal sagen, auch wenn das in dieser Gesellschaft nicht unbedingt immer erlaubt ist. Ich kenne also einige an der Uni, die, wenn die offizielle Studierende vorbei ist, sagen, ich finde das Feld auch doof. Also, das gibt es schon. Und mir kommt es jetzt darauf an, dass gerade in der Bewachungsplanung sowas aufgetreten ist.
Das war meines Wissens überhaupt kein Thema.
Gut. Sie schreiben in dem schon zitierten Brief, was hier die Nummer 53 ist in der Gerichtsakte, für die Reparatur des Zaunes sind Sach- und Personalkosten in Höhe von 844,48 € entstanden. Gibt es dafür eine Rechnung?
Die gibt es mit Sicherheit im Liegenschaftsdezernat. Und zwar hat sich die Summe daraus ergeben, was an Personalaufwand und Material aufgewendet werden musste, um den Zaun zu reparieren.
Wissen Sie, wie diese Reparatur ausgesehen hat?
Nein, das gehört nicht in meine Zuständigkeit.
Aber Sie sind sich sicher, dass eine Reparatur stattgefunden hat?
Davon gehe ich aus.
Und das,
ich habe keinen Grund zu zweifeln an dem, was mir Kolleginnen und Kollegen aus dem entsprechenden Dezernat gesagt haben.
Das ist Ihre Sache. Also, können Sie sich vorstellen, dass man mit 844,48 € bezeichnet, dass ein Schnitt über die halbe Länge eines Zaunes mit zwei Drähten wieder zusammengemacht wird?
Weiß ich nicht, ob es auf meine Vorstellung jetzt hier ankommt. Ich verlasse mich da auf die Fachleute aus dem entsprechenden Dezernat. Und wenn die mir diese Zahlen sagen, überprüfe ich das nicht nochmal.
Gut, also Sie wissen gar nicht, in welcher Art und Weise der Zaun tatsächlich behandelt wurde.
Nein.
Und die Rechnung, die ich eben angefragt habe, ist tatsächlich eine interne Berechnung der aufgewendeten Zeit mit den üblichen Stundensätzen der Mitarbeiter der Unis, also keine Fremdfirma. Das heißt, eine Rechnung gibt es eigentlich nicht, sondern eine Berechnung.
Ja.
Schon ein anderes Wort. So, wo ist mein anderer Zettel? Du kannst doch erstmal weitermachen. Ich muss jetzt hier erstmal sehen. Wissen Sie was von dem Strafantrag? Wer den wann gestellt hat?
Das hatte ich vorhin schon gesagt. Den hat meines Wissens. Ich hatte, glaube ich, nach Pfingsten ein, zwei Tage Urlaub. Oder einen Tag nur. Ich glaube, es war nur der Dienstag. Und den hat meines Wissens, was ich hier drin habe, der hat Dr. Breitbach unterschrieben.
Wissen Sie wann?
Ich glaube, das war, entweder war das noch am Wochenende oder man kann ja nachgucken.
Nee, das eigentlich nicht.
Ja,
jetzt lesen Sie ja vor, was da drauf steht.
Wissen Sie, ich habe nicht mehr so viele Daten und Zahlen.
Nein, Sie können sagen, dass Sie das nicht wissen, aber
ich kann aber das auch ist dann okay. Ich weiß es nicht.
Ja, aber dadurch entsteht keine Wahrheit, weil falls das nicht stimmt, was da steht, dann hilft alles jetzt nicht weiter. Das ist aber keine Aufzeichnung gewesen, weil das ist nichts von ihr gewesen. Das ist die Gerichtsakte, da würde ich eher sagen, oder
nein,
Teile der.
Nein,
jedenfalls nicht ihre eigene Aufzeichnung, sondern Unterlagen der Universität. Darin kann man sich aber das Fragen auch schenken. Na dann, ich bleibe dabei. Der Strafantrag des Kanzlers ist nicht Ihre eigene Aufzeichnung. Oder jedenfalls, wenn... Sie arbeiten in der Rechtsabteilung? Rechtsdezernat, habe ich
richtig. Ich bin die Dezernentin des Dezernates B, Rechtszentrale Aufgaben, Sicherheit und Angelegenheiten der
Gut. Studierenden. Bin ich recht informiert, dass just dieses Dezernat die sämtliche Anträge der Universität Gießen für gentechnische Versuche offiziell stellt?
Der Bereich Gentechnik gehört auch in mein Dezernat, das ist richtig.
Machen Sie das auch selbst?
Nein.
Wer stellt die Anträge für die gentechnischen Versuche an die zuständigen Behörden?
Das wird bearbeitet von einem Kollegen von mir, von dem Herrn Dr. Lüß.
Genau, der ist auch bei dem BVL-Brief drauf. Und wie stelle ich mir das Verfahren vor? Weil der ist ja nicht der Versuchsdurchführende.
Nein.
Der kann das nicht aus eigener Wissen, denke ich, stellen, so einen Antrag.
Er ist die Mittelsperson zwischen den Versuchsleitern und dem Regierungspräsidium. Und er stellt auf der einen Seite sicher, also er ist sozusagen die Mittlerposition zwischen beiden Bereichen. Und er guckt, dass die Anträge vollständig sind, dass die richtig ausgefüllt sind, gibt Anfragen weiter vom Regierungspräsidium an die Wissenschaftler, guckt, ob die plausibel und schlüssig beantwortet sind. Das sind seine Aufgaben.
Und was entsteht dabei für ein Vorgang? Gibt es da eine Akte, die dann auch in Ihrem Dezernat steht?
Ja, es gibt auch eine Akte.
Das heißt, ich gehe davon aus, dass innerhalb der Universität Gießen zwei Akten zu dem Gengerstenversuch mindestens existieren. Eine beim Institut und eine bei Ihnen.
Es gibt eine, die bei uns ist und es gibt sicherlich auch eine Kopie der Aufzeichnungen in den Instituten.
Aber der Schriftverkehr mit den Genehmigungs- und Überwachungsbehörden findet ausschließlich von Ihrem Dezernat statt. Oder gibt es auch direkten Schriftverkehr des Instituts?
Soviel ich weiß, ausschließlich von Herrn Lüß. Möglicherweise gibt es aber, also bin ich jetzt etwas überfahren.
Müsste man, der Herr Lüß wäre da der richtige Ansprechpartner, ja, diese Dinge zu klären.
Ja. Aber Sie haben ja auch eine Anfrage gestellt.
Das stimmt. Ich warte noch auf die Antwort.
Ja, ich bin heute erst am ersten Tag wieder da. Ich muss noch ein bisschen gedulden.
Mit den konkreten Anträgen zum Gengerstefeld, sowohl zu den Überwachungs- wie auch zu den Genehmigungsbehörden, ist ja nicht dieselbe, haben Sie persönlich aber nichts zu tun.
Nein,
und Sie kennen auch die Akte nicht.
Das macht Herr Dr. Lüß.
Gut. Wissen Sie... Wissen Sie die konkreten Personen, die nach Gentechnikgesetz und den ganzen Gentechnikaufzeichnungsverordnungen so etwas, die konkreten Funktionsmenschen bei dem Gengerstenversuch sind? Also der Beauftragte für die biologische Sicherheit, der Versuchsleiter und so weiter und so fort?
Was meinen Sie jetzt?
Wissen Sie, wer das
jetzt
ist?
In dem konkreten
genau,
Fall,
natürlich, in dem konkreten Fall.
Das ist meines Wissens der Versuchsleiter war Herr Vogel. Und der Beauftragte für die biologische Sicherheit weiß ich jetzt nicht, glaube ein Herr Schäfer. Ich bin mir aber unsicher.
Das heißt, Schäfer mache ich hier mal ein Fragezeichen.
Möglicherweise war es aber auch Herr Lang. Also Herr Lang ist jetzt
der würde das aber wissen.
Ja, ja.
Den Herrn Lang können wir also dazu auch nochmal fragen, ob er es selber war oder wer es sonst war. Wissen Sie, welche Schulungen die Mitarbeiterinnen an gentechnischen Anlagen der Universität Gießen bekommen?
Nein.
Gar nichts?
Nein.
Ist ja nach Gentechnikgesetz vorgeschrieben, dass jeder eine Schulung machen muss.
Ja, Dr. Liesburg. Und
okay.
Da ist auch noch bisher zu keinen irgendwelchen Widrigkeiten gekommen.
Ja, das ist ja erstmal nicht der Punkt, sondern wenn Sie es nicht wissen, ist ja gut. Das ist Ihre Sicht der Dinge.
Ja, genau. Wie Sie aus meinem Beschluss gegen die Verteidigung genommen haben, ja, da spielen gentechnische Fragestellungen nach derzeitiger Bewertung des Antrags ja auf die Grundlage des bisherigen Gutachten keine Rolle bei der Frage, ob hier eine Sachbeschädigung vorliegt, ob man es für das Buch oder nicht. Und deswegen, das hat mir das sehr lange angehört, wo Sie deutlich verfragt haben, die Zeugen befragt haben, aber jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, was Mitarbeiter der Universität gentechnischen Fragestellungen geschult worden sind, dass die Frage eines Versuchs oder einer Sachbeschädigung nichts mehr zu tun hat. Und deswegen meine ich, dass jetzt die Grenze zu weit im Thema Gefragten überschritten.
Das würde aber sicherlich ein Punkt werden, an dem wir uns sehr, sehr deutlich auseinander bewegen würden, denn wenn Sie von Anfang an ohne jegliche Sachprüfung sagen, nach dem derzeitigen Stand, der ja aus nichts herrührt, spielt das Thema Gentechnik keine Rolle, dann die Fragen zur Gentechnik unterbinden wollen, dann kann sich Ihre Meinung aber ja auch gar nicht ändern.
Die Frage gentechnische Grundlagen für das
Versuch. Richtig, nur darüber haben wir geredet.
Spielt keine Rolle für die Frage, ob die Angeklagten es waren, die daran beteiligt waren, ob die sich gegen Einzeldringen und Pflanzen darauf zu zerstören. Ob dieser Gentechnikversuch, ich sag mal, wirksam genehmigt war, ob die Mitarbeiter geschult waren und so weiter, ja, spielt für die strafrechtliche Bewertung dieses konkreten Sachverhaltes nach derzeitiger Bewertung, lass mich gerne hier, keine Rolle, denn es würde vielleicht auf irgendetwas wie Notstandshandlung, Widerstandshandlung oder so, was immer, was Sie mir im Vorfeld natürlich auch angelegt haben, auf der Grundlage dessen, was uns hier erarbeitet worden ist. Nicht den Hauch als Ansatz gibt. Deswegen sind Fragestellungen in dieser Richtung, und da bin ich mir sicher, dass wir jedenfalls derzeit unterschiedliche Auffassungen haben. Ohne Bedeutung, deswegen diese Fragestellung nicht zulässig, weitere Fragen in den Zöllen in der Richtung tatsächlich nicht gut.
Da weichen Sie allerdings inzwischen auch, ich meine, Sie müssen sich nicht handeln, aber da sind Sie wirklich allein mit Ihrer, auf weiter Flur, völlig allein mit Ihrer rechtlichen Auffassung. Es gibt keine Richter oder Richterinnen mehr, die sagen, bei Prozessen dieser Art werden Dinge wie der Paragraph 34 oder so etwas überhaupt nicht beachtet. In allen anderen Prozessen wird das geprüft, Das ist offensichtlich ausschließlich bei Ihnen noch der Fall, da sind Sie, glaube ich, wirklich ein bisschen der Zeit hinterher.
Das ist richtig.
Und zum Zweiten möchte ich auch darauf hinweisen, dass selbst die Staatsanwaltschaft schon eine andere Auffassung gemacht hat. In den Akten ist ganz eindeutig ein handschriftlicher Vermerk zu, und zwar genau zu der Frage der Pflichtbeiordnung, dass diese Frage nur bei der Strafzumessung eine Rolle spielt, aber sie wird nicht ausgesagt, dass sie gar keine Rolle spielt. Das ist jetzt Ihre Auffassung.
Ja, das ist die Auffassung des Staatsanwaltes.
Richtig.
Sie wissen sicherlich auch, das dient immerhin drei Richtern, das ist die Beschwerdekammer des Landgerichts, der eine Instanz über uns sind, diesen Beschluss nicht anständig hat. Das heißt, sie haben die Begründung auch mitgetragen.
Nein, das kann man daraus nicht ableiten.
Was man gut hat, dann wird man auch eine Entscheidung stellen.
Ja, aber da steht ja, daraus kann man nicht ableiten, dass es von vornherein klar ist, dass man selbst dadurch, dass man die Fragen dazu nicht mehr stellen darf, auch nicht eine andere Thematisierung geben kann.
Nein, ich werde ja sicherlich keine Plattform für eine politische Kundgebung gegen die Politik. Das ist nicht richtig, dieses Prozesses, damit beschreiben Sie die Zulässigkeiten dieses Prozesses. Das zweite Fragen der Richtung noch nicht zugelassen. Wenn Sie Fragen zur Sache haben,
Herr Ich beantrage jetzt den Abbruch der Verhandlung für heute. Ich möchte als nächstes einen Befangenheitsantrag zu der Aussage machen und das wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb würde ich beantragen, dass ich das zum Anfang des nächsten Verhandlungstages einreiche. Aber das muss ja sofort geschehen, deshalb möchte ich, dass jetzt unterbrochen wird. Zu Ihrer Aussage, ja, ich kann das auch jetzt machen. Nein, das steht nicht. Genau, unverzüglich heißt, wenn... Richtig, genau. Nein, aber bis Freitag ist nicht zu viel Zeit. Da gibt es eine sehr eindeutige Rechtsprechung. 3 Tage ist nicht zu viel Zeit.
Okay, also, Sie möchten einen Antrag stellen...
Ja.
Sie möchten noch weitere Fragen?
Der,
die Frage ist, ob wir die,
es dürfen jetzt meines Erachtens so noch notwendige Dinge gemacht werden, dazu gehört das nicht mehr.
Das ist richtig. Paragraph 29 Absatz 2 StPO sieht bei Verfahren für den Strafrecht etwas anderes vor. Das ist eine Vorlesung.
Darüber haben wir uns beim letzten Prozess auch schon gestritten. Und da wurde es anders bewertet, da drüben im Landgericht. Da musste ich... Anträge zurückziehen, damit ein Befangenheit, damit überhaupt weitergeredet werden kann.
Wird ein Richter während der Hauptverhandlung abgelehnt oder würde die Entscheidung über die Ablehnung eine Unterbrechung der Hauptverhandlung erfordern, so kann diese so lange fortgesetzt werden, bis eine Entscheidung über die Ablehnung ohne Verzögerung der Hauptverhandlung möglich ist. Über die Ablehnung ist spätestens bis zum Beginn des übernächsten Verhandlungsteils und stets vor Beginn der Schlussverträge zu entscheiden. Das heißt, ja, dass alle Zentren sind. Und ich sind. Sie nicht. Sie müssen nur verzögern. Ich kann mich ganz entspannt zurücklehnen, dafür werde ich nicht gesagt. Gut, haben Sie noch Fragen an uns?
Ja, das ist eigentlich eine gegenstandslose Frage. Sie haben mir meine Fragen verboten. Daher habe ich natürlich noch Fragen. Dieses Verbot ist Gegenstand des Befangenheitsantrags, nein, insbesondere Ihre Begründung. Ich habe selbstverständlich noch Fragen und dieses muss, denke ich, vorgreifend sowieso geklärt werden, weil alle weiteren Zeugen, die jetzt kommen, wenn Sie sagen, über Gentechnik darf nicht geredet werden, dann bin ich hier im falschen Film und dann...
Sie sind an der richtigen Stelle, Herr Schütz. Sie sind an der Stelle, wo über die Anklage gegen Sie, wie das Tatbestand des Sachgeschädigungshausdienstes.
Ja, aber Sie scheinen bestimmte Paragraphen des Strafgesetzbuches nicht, als nicht existent zu bewerten.
Gentechnik ist nicht nach derzeitiger Bewertung der Sachrechtslage für die Entscheidung von Bedeutung.
Ja, weil Sie Paragraph 34 nicht... Naja, das weiß ich nicht. Sie müssen das jetzt natürlich so sagen, weil Sie so angefangen haben mit der Ablehnung der Beiordnungsanträge. Das war zu erwarten, dass wir an dieser Stelle aneinander rauschen. Dann rauschen wir halt aneinander.
Logisch, Herr Berchtold. Früher oder später musste dieser Punkt kommen.
Nein, musste nicht. Das musste nicht. Sie hätten sich anders entscheiden können.
Ich möchte jetzt diese unterschiedlichen Auffassungen, die wir beide haben, nicht auf den Rücken der Zeuge austragen. Deswegen die Frage. Haben Sie noch Fragen außerhalb des Bereichs der Gentechnik wieder zugegeben? Ich würde gerne folgendes vorschlagen. Wie gesagt, Sie muss nicht hier, oder auf Ihrem Rücken muss hier das Ganze nicht ausgetragen werden. Mein Vorschlag wäre, wenn Sie außer Fragen zur Gentechnik eine weitere Frage hinzufügen, und Herr Neuhaus hat seine Frage gebraucht hat, gebraucht macht, jedenfalls außerhalb des Gegenstandes der Gentechnik, dann könnten wir die Zeugin eigentlich in diesem Verfahrensabschnitt, sage ich mal ganz vorsichtig, entlassen. Und wenn ihr Befangenheitsbesuch erfolgt haben sollte, wird der dann zu entscheiden, wie viele Kollege von mir die Zeugin vielleicht wieder vorladen. Wenn es keinen Erfolg haben sollte, können Sie noch einen Beweisantrag stellen, ja, die Zeugin neu zu laden, mit dem ich entscheiden muss, dann wird ein Wiedersehensprozess weitergeht. Ja. Na bloß, glaube ich, müssen wir Sie hier nicht sitzen lassen, bis es möglich ist.
Ich finde das prozessual nicht schlau. Ich bin der Meinung, wir brechen an dieser Stelle ab. Wir müssen die Zeugin nicht entlassen.
Ich habe zwei Verhandlungstage Zeit, um über Befangenheitsanträge entscheiden zu lassen. Ich werde die Zeugin nicht zwei Tage sitzen müssen.
Nee, das muss man auch nicht. Wenn die Veranstaltung für heute beendet ist, dann gehen wir alle nach Hause. Sie können das sowieso. Sie kriegen nur meine Zustimmung nicht dazu. Machen Sie doch einfach das, was Sie wollen. Sie kriegen nur meine Zustimmung nicht dazu.
Ja, ich frage Sie jetzt, haben Sie noch Fragen, außer der Technik?
Dazu sage ich jetzt nichts mehr. Das geht nämlich nicht. Außerhalb, wir sind hier bei einem Gentechnikprozess.
Der Vorsitzende fragt, ob er die Frage noch fragt, ob er rechte Gentechnik fürchten habe. Würde es bitte der Platz nehmen, da wo die ungehörige Zuschauerraum.
Ja, ja. Aber er muss nicht daran, das ist auch nur eine Amtsrichterin.
Der Platz im Zuschauerraum, dass er sich wieder rausfällt.
Dann habe ich noch mehr gesagt. Es sind bei einem solchen Prozess keine nicht gentechnisch spezifischen Fragen möglich. Bitte? Ach, man kann das auch ins Protokoll reinschreiben. Sie können, wenn Sie es da Doppelpunkt machen, Herr Werkstedt erklärt, können Sie auch das sagen, was ich erklärt habe. Und nicht das, was Sie nur.
Ich frage, ob Sie noch fragen, wie Zeug, ob es geht. Sie sagt, das ist ein Punkt. Herr Neuhaus, Fragen an die Zeug.
Dazu sage ich jetzt nichts.
Okay. Ja, danke, Herr Neuhaus.
Das war mir jetzt gerade.
Ob wir Fragen an die Zeugin zu richten haben? Ja, okay. Dazu sage ich. Okay. Anträge zur Vereinigung der Zeugin. Nicht der Fall, dann bleibt der Zeuge gemäß § 59 ist die Gruppe eigentlich wieder besser. Vielen Dank für Ihre Mühe. Hatten Sie Aussagen?
Nein, brauchen Sie noch die Aussagengenehmigung?
Bitte gerne. Das heißt, ich brauche nicht, aber Sie brauchen sie.
Ja, ja, okay.
Der Zeuge nehmen auf Zeuge bereits Aussagengenehmigung.
Das ist, glaube ich, egal. Ich brauche ja immer kein Geld. Oh, so ist das hier. Das letzte, was ich so.